Ja, vielen Dank für diese musikalische Begrüßung. Also es geht jetzt weiter, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne noch näher anrutschen oder euch hinsetzen oder von unten, ihr werdet mich wahrscheinlich hören, in der Küche hochkommen. Ganz wie euch lieb ist. Ja, kein keiner Lust zu haben, aber... Ja, wie wir es heute schon gehört haben, starten wir den Abend heute unter dem Motto Scheinwerfer an. Der Name ist ja auch Programm. Ja, und ich habe gleich mal ein paar Breaking News zu Beginn. Ich habe das gerade erfahren, habe es auch vor uns mal kurz gelesen. Ist ja ein Fußballfan unter uns, der auch noch den Fußballclub, ja, nicht Stuttgart, der für den Fußballclub Bayern München Sympathien hat.
Ja, passend zum Thema. Ich weiß es auch schon. Passend zum Thema.
Frag mich nur, ob du noch Fan bist, wenn du das jetzt hörst, was gerade gut war bei Spiegel. Aber ja, Uli Hoeneß, der Präsident von FC Bayern, hat heute im Laufe des Tages wurde festgestellt, dass er mehrere hundert Millionen Euro auf einem Schweizer Konto hat.
An der Steuer vorbei.
Genau. Und jetzt ist er runtergetaucht. Mal gucken, wie die Sache weitergeht. Ich weiß nicht, ob du jetzt nochmal Bayern-Fan bist.
Trotzdem.
Ja, okay. Aber man muss zu seiner Verteidigung sagen, er hat sich selbst angezeigt. Also es schlummert auch, also ich glaube, die Leute lernen auch so viel. Ja, was erwartet uns heute Abend? Also wir haben einfach einen schönen Abend geplant. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich auch alle ganz schön knülle, so wie ich, aber es wird jetzt nicht mehr so thematisch. Ganz so anspruchsvoll für euren Kopf, denke ich, aber wir werden ein paar interessante Leute kennenlernen, unterschiedliche Projekte, wir werden eine Zeit zum Austausch haben und gute Musik hören, da bin ich ziemlich sicher. Genau, wir werden euch einfach Leute, Projekte, Bands vorstellen, die irgendwie mit der Michael-Initiative zusammenhängen und sich mit ihr verbunden fühlen. Genau. Und das Coole ist ja, dass die Leute irgendwie auch aus den Gemeinden rausgehen, in die Gesellschaft gehen, in die Politik, in irgendwelche Clubs, wo halt auch Nicht-Christen sind. Und irgendwie finde ich das voll wichtig, weil wir sagen ja immer, wir als Gemeinde, wir haben offene Türen und die Leute können alle kommen und ihr seid alle herzlich willkommen. Aber häufig vergessen wir als Christen, aus dieser Tür herauszugehen, so aus unserer Gemeinde raus und auf die Straße oder in die Gesellschaft und mit den Leuten einfach, wo ich das, denke ich, hier euch Leute nicht so erzählen muss, die bei Micha sind und werden das schon wissen. Aber ich finde das cool, dass wir die neuen Leute hier haben und dass wir einen coolen Abend haben werden. Genau, und Leute, die auch aus dieser Tür gehen oder eine Band, ist Stadtklang Fluss und die würde ich jetzt gerne mal nach vorne bitten und genau, euch mal ein bisschen nehmen.
Nimm mal selber ein Mikro, ist gut, ne?
Ja, genau. Genau.
Sieht interessant aus heute hier.
Es ist relativ leer, ne? Aber.
Macht ja nichts.
Müsst ihr nicht so aufgeregt sein.
Hallo nach unten. Ja.
Stadt Langfluss, ja. Ich bin gerade mal an einem Stand vorbeigelaufen und habe hier diesen coolen Aufkleber gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr den hier alle schon mal gesehen habt. Ihr habt auch T-Shirts davon. Könnt ihr sicherlich alle kaufen, werden sich freuen.
Ja.
Und hier steht drauf, Liebe ist politisch. Ja, und irgendwie kann man da ja, denke ich, sehr viel drüber philosophieren und keine Ahnung, mich würde einfach interessieren, und ich denke uns alle, die das gelesen haben, was meint ihr damit und wie seid ihr eigentlich so zu Micha gekommen?
Wir haben vorhin einen Song gespielt, da kam diese Zeile vor und daher kommt es zumindest mal im ureigensten Sinne. Liebe ist das, was ich so verstanden habe, das, was unseren Glauben ausmacht. Dass das, Liebe ist das, was Gott ist und was ihn ausmacht. Und politisch heißt so viel wie das, was den Staat, was die Stadt, was die Menschen angeht. Und das heißt, liebespolitisch heißt in meinem Verständnis nichts anderes als Liebe geht die Menschen an. Und deswegen heißt das, dass, wenn ich das so von mir sage, dass das heißt, dass ich mich dafür einsetze, dass diese Liebe spürbar ist. Also Politik ist irgendwie auch einmischen, glaube ich, das könnte man so sagen. Und so kann man vielleicht mal anfangen. Mischa, mach mal weiter.
Also bei mir hat es auch was, so ein bisschen damit zu tun, dass ich im Gemeindehintergrund so immer wieder gehört habe, dass es nicht zusammenpasst, Glauben zu leben oder als Gemeinde Glauben voranzubringen und den persönlichen Glauben auch irgendwie zu betonen und gleichzeitig aktiv zu sein, irgendwie so in gesellschaftspolitischen Fragen. Und ich für mich konnte sie irgendwie nie so richtig verstehen, muss ich sagen, wo da überhaupt ein Konflikt ist, ja. Weil ich denke, wenn ich Gottes Liebe im Herzen trage, ja, dann kann ich nicht übersehen, wo die Geschöpfe, die er liebt, ja, wo die Ärmsten, mit denen er sich identifiziert, Matthäus 25, irgendwie 31, und also wo er wirklich sagt, was habt ihr, wart ihr im Gefängnis, habt ihr mich besucht und so, und identifiziert sich wirklich mit denen. Und ich denke, wenn ich die Liebe Gottes im Herzen trage, dann kann ich das nicht einfach übersehen und einfach mich aus allem raushalten.
Und so war das dann, als wir mit Stadtklangfluss angefangen haben, dass wir gedacht haben, wir wollen das auch in unserer Kunst tun und wollen das auch mit unserer Musik tun. Und haben Musik gemacht, angefangen Musik zu machen, die eben Texte hat und auch Sounds hat, die was mit den Menschen zu tun haben, die was mit der Gesellschaft zu tun haben. Und du hast ja eben auch noch, um deine zweite Teilfrage zu beantworten. Und dann waren wir so weit und haben gedacht, jetzt wäre das doch schön, dass irgendwie, also es ist ja ganz normal, ne, dass hier bei einem Micha-Treffen darüber nachgedacht wird, ja, was kann man unternehmen. Es ist vielleicht auch ganz normal, dass irgendwelche Theologen darüber nachdenken und Pastoren in Gemeinden, was kann man machen und so weiter. Und vielleicht ist es auch noch normal, dass Musiker oder Künstler über solche Sachen nachdenken, aber es kommt nie zusammen. Das Gefühl habe ich oft. Und dann haben wir gedacht, wir müssen doch irgendwas machen, damit wir voneinander profitieren, damit wir das gemeinsam voranbringen können. Ich hatte kurz vorher in einem Gottesdienst von der Micha-Initiative gehört und habe ich gedacht, das klingt so, als wäre das was. Und wie macht man das dann? Ich bin so nicht der Telefonierer. Ich kann telefonieren, aber nicht mit fremden Menschen. Und dann habe ich mir die Nummer, es war aber mein Job, dann habe ich mir die Nummer rausgesucht im Internet und habe den Alex angerufen, den ich ja nicht kannte. Und habe gesagt, ja, guten Tag, Manuel Steinhoff, Stadtklang Fluss heißen wir, wir sind eine Band und bla 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 und wir würden gern euer Partner werden. Und sagte der Alex sowas wie, ach, das klingt ja gut. Ja, lass mal reden. So, und so kam das dann. Das ist jetzt 3 Jahre her, ungefähr, 3,5.
Ah, cool, coole Sache. Ein bisschen ist es irgendwie auch schon angeklungen, aber ja, wie macht ihr das irgendwie oder wie ist das für euch so als Musiker, dieses Motto
zu leben oder keine Ahnung was? Wie macht ihr das?
Also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich mich nie als für politisch gehalten habe. Aber ich merke jetzt schon, okay, das, was ich tue, ist eigentlich politisch. Also als Musikerin stehe ich immer irgendwie in dem Fokus, dass Menschen mich beobachten, dass Menschen sich ein Beispiel an mir nehmen und ich muss eigentlich diese Verantwortung wirklich ernst nehmen. In dem Sinn, was ich sage, wie ich mich gebe, auch wie ich im Alltag bin, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich an meiner Arbeitsstelle bin. In jedem Bereich bin ich theoretisch öffentlich. Ich bin nicht immer Privatperson. Und da finde ich es in dem Sinn politisch, dass ich versuche, diese Verantwortung ernst zu nehmen und auch Menschen herauszufordern und mitzunehmen und ja, einfach in ihnen Gedanken anzustoßen, weiterzudenken und nicht nur zu konsumieren oder nicht nur zu kopieren, sondern einfach auch ja, selber aktiv zu werden. Genau.
Ja, ich könnte auch vielleicht ganz kurz was dazu sagen, zu der Frage, wie wir als Musiker das irgendwie so verstehen und gerade als christlicher Musiker, sage ich mal, ist es auch nochmal so eine Frage, was ist dein Job als christlicher Musiker? Das habe ich mich irgendwann gefragt. Ja? Und ich denke schon, dass es unser Job ist, unsere Berufung, auch prophetisch zu sprechen. Ja? Prophetisch sprechen heißt für mich zum Beispiel, auch sich ein Bild von der Zeit zu machen. Wenn ich schaue, was haben die Propheten gemacht, die haben genau gecheckt, was in ihrer Zeit passiert. Ja? Die haben das kapiert, die haben das durchleuchtet. Erstmal die Welt verstehen, sich ein Bild machen und da reinsprechen und in diese Welt, in der wir leben. Ja, nicht nur in eine Nische, in unsere fromme Nische oder so. Und ich glaube, das ist auch unser Auftrag als christliche Musiker, gerade die mit Gott die Connection haben, ja, und mit dem Heiligen Geist. uns davon geführt und getragen, irgendwie in diese Welt reinzusprechen.
Genau, raus aus den Türen.
Ja, eins noch, vielleicht Lilly hat schon das Wort Verantwortung genannt. Bei mir fiel das damit zusammen, ich bin damals Vater geworden und dann war das mit der Verantwortung irgendwann nicht mehr nur so ein leeres Wort oder auch ein Wort, was man versteht, sondern das war so ganz handfest. Und dann habe ich gemerkt, Verantwortung heißt eben nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen, natürlich für meine Tochter, aber eben auch für Menschen um mich rum, in anderen Ländern und so weiter. Und das, Musik ist mein Mittel, ist unser Mittel und dann geht das halt da rein.
Ja, echt cool. Wenn wir schon bei Musik sind, jetzt kommen wir ja ein bisschen zu, was ihr so macht hauptsächlich und zu meiner Frage, einfach um euch, damit die Leute euch auch noch ein bisschen besser kennenlernen, so seit wann gibt es euch und was macht ihr so aktuell gerade?
Ja, wir haben vorhin festgestellt, ich bin ein Chronist. Ich wälze die Vergangenheit gerne aus. Ich mache das ganz kurz. Es war tatsächlich eine Idee, mal Dinge anders zu machen, musikalisch anders zu machen, inhaltlich anders zu machen. Daraus ist eine Platte geworden, die wir nicht dabei haben, weil wir sie schlicht nicht mehr haben. Es gibt sie, glaube ich, schon noch zu kaufen, aber ich habe keine mehr. Und haben gemerkt, dass das gut ist, aber dass wir... dass es irgendwie trotzdem perspektivisch nicht so ganz funktioniert hat und es trotzdem wichtig blieb. War das verständlich? Also, nee, war nicht verständlich, ne? Ich merke gerade, das mit dem Kurzfassen ist gar nicht so leicht im Zusammenhang. Also, das fing 2009, 2010 an und die Platte war super für unseren Geschmack und auch von den Reaktionen, die es gab. Sie hat sich unglaublich schlecht verkauft. Was ein bisschen klar war, weil immer die Frage ist, wie Leute sich auf Neues einlassen. Ich finde Neues eher spannend, manche Leute finden Neues eher erschreckend. Und dann haben wir aber gemerkt, dass das Fass, was wir da aufgemacht haben, eben gesellschaftlich relevant zu sein, Musik zu machen, dass das uns nicht losgelassen hat. Und dann haben wir tatsächlich vor einem Jahr beim Micha-Treffen standen Micha und ich nachts auf der Treppe, jeder auf dem Weg in sein Nachtquartier und haben gedacht, irgendwie müssen wir das wieder anpacken, weil das ist nicht vorbei, das muss sein. Und dann ging das im Herbst wieder neu los und dann haben wir überlegt, wie kann das, was braucht das, haben gemerkt, das muss mehr eine Band sein, nicht ein Projekt, sondern eine Band mit Leuten, die so denken wie wir zumindest, also auf dem inhaltlichen Faden und wo wir uns gegenseitig beeinflussen und inspirieren und das auch zusammen durchziehen und das machen wir jetzt seit letztem Herbst. Es ist immer noch nicht offiziell sozusagen. Das ist unser erster öffentlicher Auftritt in der neuen Formation und ja auch noch nicht wirklich, weil wir noch gar keine neue Musik spielen, aber in der Gesichterzusammenstellung sozusagen. Genau, und dann?
Ja, der Simon kann vielleicht nochmal so ein bisschen berichten, wie seine Geschichte mit der Band, die finde ich eigentlich auch ganz witzig, wie du dazu kamst, gell?
Achso, wie ich dazu kam, ja genau, also Manuel hatte gerade erzählt von der ersten Konstellation der Stadtklang-Fluss-Gruppe und er hatte mich irgendwann gefragt über einen Umweg, über eine Freundin, sie suchten einen visuellen Menschen, also ich bin eigentlich kein Musiker, ich bin Designer von Beruf, Mediendesigner und da war die Anfrage, ich soll Visuals machen, weil ich mache das auch so nebenberuflich, Visuals während Konzerten im Hintergrund, so ein bisschen raumfüllend. Und da wurde dann gefragt, ob ich bei der Release-Party solche Hintergrundanimationen, Videos, irgendwas machen kann. Und das habe ich dann in Essen gemacht, bei der Release-Party. Und dadurch hatte sich eine lange Freundschaft ergeben in diesen wenigen Tagen. Und nachdem Stadtklang-Fluss eigentlich jetzt, mehr oder weniger ad acta oder halt gegen Null ging und dann wieder auferstanden war und wie sagt man da, belebt wurde, hat er mich gefragt, der Manuel, ob ich doch nicht mitmachen will als Visueller, sondern eher als Schlagzeuger, weil das, wie gesagt, zu einer Band werden sollte und so kam ich dazu. Und jetzt muss ich beides machen. Also jetzt muss ich Schlagzeug spielen und die Videos machen. Ist aber auch schön. Ja. Und aktuell, also wir haben letzte Woche Montag, diese Woche Montag, also genau, ich habe schon verdrängt, einen Tag lang das Video gedreht zu dem aktuellen, zu unserem Song, der jetzt am weitesten gediehen ist, den Kampagnensong für eine Kampagne gemeinsam gegen Menschenhandel. Also es, der Kampagnensong handelt auch von diesem Thema in Form eines Märchens. Zu viel will ich gar nicht verraten. Und dieser Kampagnensong wird sozusagen in einer Woche am Kirchentag in Hamburg released und dort gezeigt. Und bis dahin sollte das fertig werden. So ein bisschen nur Zeitdruck noch, aber es macht sehr viel Spaß. Ja, das ist aktueller Stand gerade. Ja,
sehr geil. Also freuen wir uns drauf und kann man eigentlich schon zur letzten Frage, denke ich, kommen. Jetzt wissen wir ja schon einiges über euch. Und gut, es sind zwei Fragen, vielleicht könnt ihr die relativ kurz beantworten. Einmal, was macht ihr heute Abend? Weil ihr habt ja gesagt, irgendwie ist das jetzt noch nicht alles, ihr seid noch nicht ganz mit neuen Songs und so. Und ja, wie kann man euch mieten oder wo kann man was von euch hören? Wie kann man denn mit euch in Kontakt treten? Also Facebook, CD oder keine Ahnung. Könnt ihr vielleicht nochmal kurz was sagen?
Fangen wir mit dem zweiten an. Stadtklangfluss.com. Facebook natürlich. Da hinten gibt es, wie gesagt, die Aufkleber, die sind kostenlos zu mitnehmen. Die und die anderen. T-Shirts gibt es auch noch ein paar, liebespolitisch. Das auf jeden Fall schon mal gut. Und heute Abend, genau das hast du es richtig gesagt, wir sind noch nicht so ganz spielfähig in der neuen Konstellation. Jetzt haben wir aber das Glück, dass wir zwei Sänger, zwei Frontleute, zwei Künstler haben, die auch ganz tolle Solo-Performances sozusagen bieten können, nämlich Mischa und Lilly. Wie der Zufall es will, habe ich ihrer beiden Platten produziert. Also darüber sind sozusagen die Connections auch entstanden und insofern gibt es uns halt mal in Bestandteilen, könnte man sagen. Noch irgendwas zuzufügen?
So, fangen wir an, wa? Oder? So.
Ja, also Mischas Platte kann man hinten schon kaufen. Meine ist noch bald im Druck. Also ihr könnt bei Mischa auch auf Facebook auf die Künstlerseite, bei mir genauso Lilly Kionke Künstlerseite und dann unter Infos wird dann stehen, wann die CD rauskommt. Genau.
Ja, dann vielen Dank und dann freuen wir uns jetzt auf die Songs, die ihr jetzt spielt, ja, erstmal. Und dann geht's weiter. Schön, dass ihr da seid.
Soll ich anfangen? Ja.
Wir machen erst Band 4 und dann nächstes stärker. Okay. Das ist meins.
Tja.
Das ist keins.
Geld in unseren Köpfen gegen Mitgefühl und gegen Fantasie. Wenn ich wie
habt ihr vielleicht ein bisschen Fingerschnippen hier für uns? So zum Warmwerden.
Wer kann Liebe in die Waagschale legen? Gegen Macht und Korruption und Kapital. Wenn die Gier noch immer mehr unseren Planet zerstört, wer steht dann Hand in Hand für Gottes blauen Plan? Wenn ich will, lass uns die Welt bewegen, wer wirft uns Stein, der ins Wasser fällt, wenn ich will. Wenn Meditiere endlich an als Geschöpfer, nicht als Besitz der Lebensmittelindustrie. Sind Riesenwälder, Meere auch uns nicht als Heimat anvertraut? Was streiten wir dann über Ideologien? Und wenn die unsichtbare Hand in Wahrheit blind ist, weil einer hungert und der andere spekuliert, dann ist es Zeit, wo das Herz am rechten Fleck zu finden ist. Der Geist den Geist besiegt und alles Handelns wird. Wer soll's kapieren, wenn ich will?
Thank you.
große Scheibe als du.
Oh, 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 oh Geister, darf ich dich jetzt auf die Bühne bitten? Stefan Bruss hat ja eben auch gesagt, politisch relevant sein. Christenpolitik, Helmut Schmidt hat mal gesagt, mit der Bergpredigt kann man eigentlich keine Politik machen. Nun ist Alassia, ja, das jüdische Alassia, daraufhin hat er euch auch gegründet. Stimmst du dem zu, dass man sagen kann, mit der Bibel, Bergpredigt, mit solchen Prinzipien gilt keine Politik zu machen?
Dann hätte ich mir die Reise hierher, glaube ich, sparen können. Also, ich glaube, das ist einer der dümmsten Sätze, die in der Politik je gesagt worden sind. Und vor allen Dingen, es läuft vollkommen zuwider den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Was er ja sagen wollte ist, was Schmidt sagen wollte ist, es gibt eine Welt da draußen, die nach ihren eigenen Regeln funktioniert. Und wir, die Politik, wir schätzen es ganz toll, dass sozusagen für das Innenleben der Menschen und für das, was sich in den Kirchen abspielt, dass ihr als Christen da so wunderbare Maßstäbe habt. Und je besser und je vollkommener ihr sie anwendet, umso besser ist das für euch. Euer Seelenfrieden wird ganz und gar davon profitieren. Aber mit da draußen hat das nichts zu tun. Und unsere Geschichte als Erlasser ist das genaue Gegenteil davon. Als wir angefangen haben, zu diesem Thema zu arbeiten, da hat man uns gesagt, dass Schuldenerlasse unter gar keinen Umständen stattfinden dürfen, so Anfang der 90er Jahre ungefähr. Und wenn man das täte, würde die Weltwirtschaft sofort zusammenbrechen. Und wir haben dagegen gehalten, das Prinzip, dass die Rechte der Schuldner, die Menschenrechte der Schuldner eigentlich Vorrang haben müssen. Und man hat uns gesagt, das ist vollkommen unsinnig und das wird es nie geben, das kann es auch nie geben. Im Jahr 2005 haben die G8, also die 8 mächtigsten Industrieländer, ziemlich genau das getan, was wir ihnen 17 Jahre vorher gesagt haben, nämlich den ärmsten Ländern die Schulden erlassen. Was wir versucht haben durchzusetzen, war nicht nur ethisch wertvoller, wenn man das so nennen will, sondern es war vor allen Dingen ökonomisch intelligenter. Aber das hat dieser Herr Weltökonom leider noch nicht verstanden.
Eine Frage, die ja sicherlich dann auch viele so im Micha-Kontext bewegt, man hat Abgeordnetengespräche, man ist jetzt letztes Jahr zur Europaabgeordneten gegangen und sicherlich solche Reaktionen, wie du gesagt hast, wir finden euch Christen ja ganz gut und eure Maßstäbe, aber können Christen das System verändern oder sind sie einfach nur auf das Wohlwollen von irgendwelchen Politikern, Bischöfen, Weltverbesserern angewiesen?
Also das war das, was ich gerade versucht habe zu sagen. Wir haben sich schon verändert. Also zumindest in dem kleinen Bereich, in dem wir arbeiten. Und ich glaube, das können viele Bewegungen und auch einzelne Menschen, die sich von ihrem Glauben her motivieren lassen, die können genau solche Geschichten auch erzählen. Und ich glaube, der größte Fehler, den wir tun können, ist, dass wir uns von den Helmut Schmidts dieser Welt in diese geistliche Ecke abschieben lassen, die so tun, als hätte das, was Gottes Gebot ist, tatsächlich, als wäre das irgendeine Art von ökonomischem Sachverstand, der übrigens unter Ökonomen hoch umstritten ist, untergeordnet. Und ich glaube, wenn wir das nicht tun, dann können wir die Welt tatsächlich auch verändern und haben sie schon verändert.
Gibt es denn so eine Begegnung, ein Gespräch, was dir gerade so in diesem Kontext begegnet ist, wo du sagst, das steht nochmal heraus oder das hat dir auch nochmal ganz viel Motivation gegeben, bei Alassia dran zu bleiben?
Ein Gespräch mit der anderen Seite? Oder, also ich habe ja eben schon versucht zu sagen, am Anfang, als wir angefangen haben, für Schuldenerlass für die ganzen Länder einzusetzen, da hieß es, das kann ökonomisch eigentlich gar nicht passieren. Das ist, das darf
gar nicht passieren, weil dann Füße passiert
dann. Weil dann die Weltwirtschaft zusammenbricht, weil eigentlich die Länder, die davon profitieren sollten, eigentlich am Ende die Leidtragenden sein werden, weil sie keine Kredite mehr bekommen und was immer man sich da so an Argumenten einfallen lassen konnte. Und was mich sehr bewegt hat an der Stelle, war, dass ich eine der wichtigen Personen aus dem kirchlichen, amtskirchlichen Bereich war, ein Kardinal aus Honduras, der eine Zeit lang unser Schirmherr gewesen ist. Und mit dem haben wir uns mal getroffen, als die ersten Entschuldigungsrunden schon gelaufen waren. Und wovon er richtig mit glühenden Augen berichtet hat, das wäre jetzt gar nicht der Schuldenerlass selber, sondern dass sich in einigen Ländern, unter anderem sein eigenes, dass sich da so etwas gebildet hatte wie funktionierende Rechnungshöfe. Ja, Rechnungshof ist eine Institution, die dazu da ist, der Regierung auf die Finger zu schauen, auf unsere eigenen, dass sie mit dem Geld keinen Blödsinn macht. Und das gibt es in ganz vielen Ländern. Ich glaube, das funktioniert überhaupt nicht, weil da sitzen irgendwelche Leute drin, die sowieso von den Regierenden abhängig sind. Und im Zuge des Schuldenerlasses war es so, dass da durch die Mobilisierung der Zivilgesellschaft, dadurch, dass viele Leute auf die Straße gegangen sind, dass sich da solche Institutionen gebildet haben, die tatsächlich die Fähigkeit hatten, Militärs und Regierungen und Präsidenten auf die Finger zu schauen und dafür zu sorgen, dass das, was dann an Mitteln freigesetzt worden ist, tatsächlich auch bei denen ankommt, für die es eigentlich gedacht gewesen ist.
Und eine kurze Frage zum Schluss. Was magst du dann denn am Prinzip des Erlassjahres?
Wenn mich jetzt gefragt hättest, was ich daran nicht mag, dann wäre die Frage leichter zu beantworten gewesen. Ich glaube, also was mir am wichtigsten daran ist, ist, dass an der Institution des Erlassjahres, also des periodischen, regelmäßigen, verlässlichen Schuldenerlasses, wie er damals beschrieben worden ist und wie wir es versucht haben zu übersetzen in die Wirklichkeit des Spätkapitalismus, das Wichtige daran ist, dass es sich nicht um einen Gnadenakt handelt. Ja, Gott will nicht Barmherzigkeit, die will er natürlich auch, aber nicht in diesem Zusammenhang, sondern was er will, ist Gerechtigkeit. Das ist, dass die Rechte, die Menschen eigentlich haben, ihnen auch zugestanden werden. Es geht nicht darum, also Almosen ist eine wichtige Sache in der Bibel, aber es ist eine andere Sache. Und wozu oder was für die Beziehungen, die finanziellen Beziehungen zwischen den Menschen und auch zwischen den Staaten zählen soll, das ist tatsächlich so etwas wie Gerechtigkeit.
Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit Ihnen.
Ja, wie stellt man da jetzt den Boden? Der nächste Song ist entstanden in einer Phase, die bei mir mit sehr viel Kampf verbunden war, mit sehr viel Zweifel. Und ich glaube, dass ihr hier auch oft vielleicht innerlich am Zweifeln seid, so bringt es wirklich was? Kann ich wirklich was verändern? Wir hatten es ja vorhin schon. Und ich glaube, dass es immer gut ist, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott auf unserer Seite ist und dass er uns nicht im Stich lässt und dass er einfach mit uns geht und hinter uns steht und uns trägt und uns pusht. Und ja, deswegen ist der nächste Song für euch.
ich weiß, am besten fang ich neu mit dir an. Ohne dich an meine Hand. Wenn du kraftlos bist, ich weiß, am besten fang ich neu mit dir an. Und dann bin ich da, wenn du mich brauchst, in dein Verstand.
Wir reden hier oft von Transparenz und von Licht in Dunkelheit bringen. Und es lässt sich auf so viele Bereiche in unserem Leben übersetzen. Das fängt bei uns persönlich an, in unserem Glauben, wo wir Gott nicht sehen, wo wir am Kämpfen sind, auch mit uns selber oder mit Gott oder in unseren Beziehungen, in Freundschaften, in Gemeinden, überall, wo wir Gottes Licht brauchen, wo wir seinen Fokus brauchen, seine Weisheit. Und der Song geht darum, dass egal wo ich gerade stehe, egal mit was ich zu kämpfen habe, ich glaube daran, dass Gott kommt mit seinem Licht und mit seiner Liebe. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich was verändern wird in meiner Situation oder in der Welt. Ich glaube daran, dass Gott die Welt verändern wird und dass er uns verändern wird und uns Kraft gibt, um in die Welt zu gehen. Genau. Jetzt muss ich das hier einstellen.
Mitternacht umgeht. Verzweiflung schleicht sich in mein Herz. Der Horizont im Nebel, Stille weit und breit. Der Morgen unerreichbar fern. Die letzte Chance, die ich glaub. Bläst du aus, trotzdem weiß ich, der nächste Tag ist nicht mehr weit, trotzdem halt ich an dir fest, trotzdem glaub ich, dass die Sonne morgen wieder scheint und dass du mich
Liebe zu bedeuten hat, das hören wir jetzt. Oder was es noch bedeuten kann.
Wir mögen schöne Dinge, vor allem Mode. Wir wollen natürlich auch wissen, wie das Ganze produziert und gehandelt wird. Aber wir wollen noch mehr. Mit Mode etwas bewegen. Klein anfangen, um Großes zu verändern. Weltweit werden tausende minderjährige Mädchen zur Prostitution gezwungen. Oftmals werden sie von ihren überschuldeten Familien einfach an Menschenhändler verkauft. Oder durch falsche Versprechungen in die Fremde gelockt und in Bordellen festgehalten. Zum Glück gibt es Organisationen, die in Zusammenarbeit mit der Polizei diese Mädchen befreien. Das geht natürlich nur in gefährlichen Undercover-Aktionen. Sie werden in Nachsorgeeinrichtungen untergebracht und bekommen erst einmal physische und psychische Hilfe. In Indien bietet unter anderem die Organisation Crossover Foundation den Mädchen dieses neue Zuhause. Aber wie geht es weiter? Sie haben nie gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Viele kehren aus Verzweiflung wieder dahin zurück, wo sie herkommen, in die Prostitution. Was haben diese Mädchen für eine Zukunft? Wir wollen klein anfangen. Mit einer Nähmaschine. Wir arbeiten in verschiedenen Ländern mit Organisationen wie Crossover Foundation zusammen und bilden die Mädchen zu Näherinnen aus. So können wir ihnen in einer sicheren Umgebung einen Arbeitsplatz bieten, mit fairem Einkommen und flexiblen Arbeitsbedingungen, die sich nach der Belastbarkeit des einzelnen Mädchens richten. Sie produzieren Mode, die wir mögen. Und du kannst in jedem Kleidungsstück sehen, wer für dich genäht hat. Mit deinem Kauf hilfst du uns, dass diese Mädchen etwas erfahren, das sie nicht kennen. Ein selbstbestimmtes Leben, eine Zukunft und Menschen, die ihnen mit Liebe begegnen. Glimpse Clothing. Love Sells.
Weil sie morgen nach Indien fliegt, um unsere erste Kollektion anzuschieben. Das ist die Lilly, meine Frau und ich. Lilly ist Juristin und macht die ganzen Orga-Sachen bei Glimpse und die ganzen schwierigen Sachen, von denen ich als Designer keine Ahnung habe. Ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Genau, und so sind wir ein Dreierteam, das sich ganz gut ergänzt.
Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Oder welche Motivation hat euch dazu getrieben, Glimpse Clothing ins Leben zu rufen?
Eigentlich hat alles damit angefangen, dass ich vor jetzt schon 5 Jahren mit Jugend einer Mission einen Missionseinsatz in Kambodscha gemacht habe. Und da haben wir in einer, mit so einer Nachsorgeeinrichtung für ehemalige Zwangsprostituierte mitgeholfen. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich in meinem Leben überhaupt von Menschenhandel und Zwangsprostitution gehört habe. Bis dahin habe ich gedacht, die Frauen machen das tatsächlich freiwillig, mehr oder weniger. Und da war das erste Mal wirklich, dass ich meinte, okay, das sind wirklich Kinder, junge Frauen, die behandelt werden, die Ware verkauft werden und ja, so ein Schicksal erleiden müssen. Und das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Und was ich eben dort vor Ort auch gemerkt habe, ist, dass einfach, es gibt schon Menschenrechtsorganisationen, die sich für die Rettung von diesen Frauen einsetzen. Zum Beispiel International Justice Mission, da war auch die Judith bis vorher noch hier. Und es gibt auch einige solche Nachsorgeeinrichtungen, aber was eben fehlt, sind Reintegrationsmaßnahmen, weil die Frauen sind schwer traumatisiert. Viele haben HIV, die haben noch nie gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen, richtig zu arbeiten. Denen fehlt die absolute Grundausbildung und da, die kann man nicht einfach so auf den Arbeitsmarkt werfen. Und da haben wir halt gesagt, da würden wir gern zum Zwischenschritt einbauen, dass die Mädchen einfach, oder die jungen Frauen, muss man sagen, die sind dann bei uns am Anfang, waren die schon ein paar Jahre in der Nachsorgeeinrichtung, sind dann alle zwischen 18 und 20 ungefähr, die da bei uns angefangen haben. Genau, und bekommen da jetzt vormittags Nähunterricht, bekommen Matheunterricht, Englischunterricht, Seelsorge und werden einfach auch angeleitet bei so Life Skills, Fragen, wie gehe ich mit Geld um, die bekommen das erste Mal ein richtiges Gehalt, bekommen ihr Konto, werden angeleitet, wie gehe ich mit sowas um, wie spare ich Geld, wie ziehe ich richtig an, wie gehe ich mit Männern auf eine gesunde Art und Weise um, einfach so Sachen.
Ergänzend dazu muss ich sagen, es gibt das Problem ja nicht nur in Indien, sondern auch hier bei uns in Deutschland und in unserer unmittelbaren Umgebung. Das war ein Erlebnis, das mich persönlich extrem motiviert hat, da was zu tun. Auf uns kam dann zurück in der Gemeinde, in Wiesentheim in Stuttgart und ein Mädel, das seit dem Alter, seit sie drei ist, mit ihrem Vater missbraucht wurde und irgendwann auch an die Freunde verkauft und so dann irgendwie in die Zwangsprostitution und in den Menschenhandel reinkam. Ein Mädchen, ein deutsches Mädchen aus Heilbronn, also jetzt nicht irgendwie aus Osteuropa oder so, sondern wirklich aus unserer nächsten Umgebung. Und die Geschichte hat uns so sehr bewegt, dass es uns umso mehr motiviert hat, auch hier in Deutschland das Thema irgendwie nach draußen zu bringen, Leute dafür zu sensibilisieren, Bewusstsein zu schaffen und einfach mit dem Mittel Mode, was ja auch viel mit Schönheit dazu zu tun hat, werden wir nachher mal sagen, warum wir auch auf Sales dann gewählt haben, diesen Spruch, das zu verbinden und einfach da was dagegen zu tun.
Ja, du hast gerade geredet über Love Sales. Was steht dahinter? Und ihr sagt auch, ihr macht humanitäre Mode. Nun kann man ja sagen, Fair Trade ist ja auch gut, da gibt es schon viel Bewegung. Was ist da anders? Warum gerade humanitäre Mode und Love Sales?
Also zum Spruch Love Sales noch. Also wir haben relativ lange gesucht nach einem Spruch, der so das knapp transportiert, was unser Schwerpunkt eigentlich ist. Und wir mögen es auch ganz gerne so ein bisschen zu provozieren. Natürlich das Love Sales, für den Bereich des von Dorf Sex Sales, eines haben wir natürlich auch davon abgeleitet, sieht man auch in dem Film. Und ich finde, es ist auch primär so die erste Instanz, die da die Verbindung schafft. Aber wir finden auch, dass das Thema Liebe einfach zu unserer Arbeitsweise gehört. Wir als Label haben viel mit dieser einfach keine Sexualität zu tun, mit denen die Mädels einfach jahrelang, in denen sie gefangen waren. Und für uns ist es wichtig, das umzudrehen, dass es nicht mehr die Liebe ist, die die Mädels kennen oder die jungen Frauen, als ich muss mich ausziehen. Das ist nicht die Liebe, die sie kennen, genauso wie diese menschenverbindende Liebe, diese göttliche Liebe, die wir untereinander auch in dem Team, das sind alles Christen in dem, die wir da teilen wollen. Das ist diese Love, also das ist umgekehrt von Sex. Dieses Positive, die wirklich wertschätzende Liebe, die wollen wir als unser Motor benutzen, um unsere Sachen voranzutreiben. Deswegen Love Sales ist natürlich auch ganz cool, irgendwie das ein bisschen provozierend irgendwie rauszubringen. Und wir haben auch eine dezentere Subline mit Fashion Against Human Trafficking, die dann auch mehr erklärt, auch Love Sales ist so ein Wertspruch. Und zum Thema Fair Trade, also wir sehen uns eigentlich nicht als Fair Trade Label primär, also uns ist natürlich schon auch wichtig, dass wir, dass wir Stoffe haben, die zertifiziert sind. Wir haben da tolle Stoffhändler in Indien, die auch alle Zertifikate haben, die man braucht und sogar noch mehr. Und wir blinzen nicht schon, als wir jetzt noch mehr.
Also
bei
uns ist einfach so, dass wir vom Denken her einfach einen Ansatz haben, weil wir gesagt haben, zuerst war die Idee, wir wollen diesen Frauen helfen und das steht an erster Stelle. Und dann war es für uns einfach so die logische Konsequenz, wenn wir was Gutes machen, was Soziales, dann ist total selbstverständlich, dass unsere Stoffe zertifiziert sind für Fairtrade und auch alles sind alle Gotts und Fairtrade zertifiziert, die Stoffe, die wir verwenden, waren auch persönlich zweimal jetzt schon da bei dem Stoffhändler, haben uns das alles angeguckt, was der da macht und sind total begeistert. Wollen auch jetzt unsere Produktionsstätte auf jeden Fall auch zertifizieren lassen. unsere erste Musik, also wir mussten das jetzt natürlich erstmal zum Laufen bringen, das ist jetzt mein erstes Ziel und dann kommt die Zertifizierung, genau.
Jetzt bin ich gerade auf die Frage, was der aktuelle Stand ist. Ihr verkauft im Moment nur Taschen, wann ist denn mit T-Shirts zu rechnen und wie geht es jetzt überhaupt weiter bei Klimps? Was sind so eure nächsten großen Schritte?
Also aktueller Stand ist, wir haben jetzt vor einer Woche unsere erste ehrenamtlich tätige Modedesignerin, die soll jetzt dafür sorgen, dass die erste Kollektion in Gang kommt und die Theresa ist jetzt auch noch runtergeflogen, um das zu unterstützen. Die Frauen haben im Januar angefangen, überhaupt mit Nähen, da saßen das erste Mal an der Nähmaschine, haben wir so langsam angefangen mit Kissenbezügen und kleinen Täschchen und jetzt kommt eben die Herausforderung, wirklich unsere Designs heranzuführen, die dann schon um einiges schwieriger nochmal sind. Wenn alles gut läuft, gibt es die erste Kollektion im Herbst hier zu kaufen. Und jetzt gibt es eben schon mal diese Boho-Jute-Taschen, die wir bei einer befreundeten Organisation in Auftrag gegeben haben, die eigentlich eine ganz ähnliche Arbeit machen wie wir in Kalkutta. Oder Kolkata heißt es. Und aktueller Stand sonst noch Herbst. Ja. Und wir planen gerade, wie der Simon so angedeutet hat, unsere nächste Produktionsstätte hier in Deutschland aufzubauen. Sind da schon im Gespräch mit Mission Freedom aus Hamburg und auch mit dem Fraueninformationszentrum aus Stuttgart. Also der Bedarf ist groß und wollen wir dieses Jahr noch angehen.
Wie kann man euch dann unterstützen?
Es gibt natürlich immer vielfältige Weisen. Hier, Manuel hält es gerade nach oben. Wir haben einen Feuer mit einem auch ein bisschen provokanten Spruch. Wir haben das Feuer, hier die Kohlen. Wir brauchen natürlich auch Geld. Ist klar, wenn wir sowas starten, haben wir ein gewisses Kapital, das wir da reinstecken. Auch wir sind eine GmbH, also eine gemeinsame GmbH, wir dürfen sogar Spenden entgegennehmen oder auch Spendenbescheinigungen ausstellen, machen wir auch ganz brav. Natürlich brauchen wir Leute, die uns finanziell unterstützen, ganz klar. Also wir tragen alle laufenden Kosten in Indien, das sind ca. 4.000 Euro pro Monat. Also das geht von den Gehältern für die jungen Frauen bis zu den Angestellten über den englischen Matheunterricht und die Miete für die Maschinen und das Haus und so weiter. Unterstützen kann man es natürlich auch, wenn man uns einlädt, vielleicht in die Gemeinde oder in irgendwelche Veranstaltungen, wo wir dann irgendwelche Sachen machen, wie Vortrag, oder wir machen auch Konzerte, wir wollen es verbinden mit so ein bisschen kulturellen Geschichte, auch mal einen Film zeigen, gibt es ja ganz tolle Filme über Human Trafficking und so, wir machen einen ganzen Abend, wir haben letztens eine Party in München, wo wir eine Biobäckerei gemietet haben und haben da einfach Party gemacht und nebenher ein bisschen Vortrag und so, die Leute informieren, was wir eigentlich tun. Und natürlich, ja, wenn es euch interessiert, wir sind hier nach hinten am Stand, können wir darüber reden, was ihr so auch darüber denkt. Das ist auch immer wichtig. Und nehmt einfach die Sachen mit, wenn es euch gefällt, tragt es weiter.
Vielen lieben Dank. Ja. Und jetzt ist dann.
CD, das ist auch besonders hörenswert, ist, weil da Cheerleader, echte Cheerleader im Einsatz sind. Ja. Vielleicht wollt ihr das ja mal sowas simulieren, ne? Ich probe das mal ein. Der Satz, den die rufen, ist genau derselbe, der den Titel der CD ausmacht. Die Mehrzahl von Glück. Und wenn Cheerleader das rufen, ist das natürlich nicht wie die Mehrzahl von Glück, sondern So ungefähr. Könnt ihr euch vorstellen? Wollt ihr das mal simulieren? 1, 2, 3.
Mehrzahl von Glück!
Genau, ihr merkt schon, was es kommt. Das machen wir uns gleich mal kurz hier mit diesem Thema.
Wer die Liebe lieben, wer der Sonne,
vielen Dank für die Mucke, ist echt cool. Ja. Ich glaube, aus euch wird mal was. Übrigens, cooles T-Shirt, Micha, das wollte ich dir schon vor uns sagen. Ich glaube, das hat auch was mit fairem Handel zu tun. Ne? Das hat mal der Manuel über Facebook gepostet. PX-Clothing. Also, kann man auch empfehlen. Ja, jetzt bitte ich mal den Rolf Zwick nach vorne. Ich hätte mal so ein paar Fragen an dich. Ja, genau. Also wir hatten ja heute schon mal was von der Gerechtigkeitsbibel kurz gehört, wo es auch um Exposed ging, um die Kampagne. Und genau, der Rolf hat da einiges mit zu tun. Und zuerst einmal würde ich gerne wissen, lieber Rolf, was ist das überhaupt, die Gerechtigkeitsbibel? Ich meine, man kennt die Bibel in gerechter Sprache. Ist das jetzt sowas in die Richtung? Oder also, klär uns mal auf.
Ja, es gibt ja sonst auch die Biker-Bibel und die Trucker-Bibel und die Street-Bibel und alles Mögliche. Was hier aber besonders ist, sieht man sofort, wenn man sie aufschlägt, da sind so orange Flatschen. Und diese orangen Stellen sind überall da, wo es um Gerechtigkeit geht und um Armut. Alle diese Stellen sind markiert. Das ist die Gerechtigkeitsbibel. Und da gibt es natürlich noch einen Mittelteil. In diesem Mittelteil wird nochmal erklärt, was Gerechtigkeit theologisch ist. Was
macht aber schön, oder?
Also ihr könnt ja das dann auch mal weiter gucken. Auf dem Bibeltisch gibt es das.
Ja, vielen Dank. Jetzt eine zweite Frage. Ich habe vorhin schon mal reingeguckt und habe auch schon ein paar andere Leute drüber reden gehört. Und da sind jetzt halt so auch ein paar Stellen drin, wo man jetzt nicht auf Anhieb sagen würde, das hat was mit Gerechtigkeit, wo man vielleicht dahinter gucken muss. Mich würde halt mal interessieren, oder uns alle, wie seid ihr auf die Stellen gekommen? Also, ja, genau. Einfach mal was zu dem Prinzip, wie ihr da so drauf kommt.
Es gibt eine englische Gerechtigkeit, Armuts- und Gerechtigkeitsbibel, Poverty and Justice Bible. Und daran haben wir uns orientiert, die haben uns zum Vorbild genommen und haben erstmal alle diese Stellen genommen, die in dieser englischen Bibel angestrichen sind und haben das nachgeguckt. Wie ist das im Deutschen? Passt das? Und dann nochmal sämtliche Bibelbücher durch und geguckt, ob es noch andere Stellen gibt, wo auch Gerechtigkeit und Armut vorkommt, beziehungsweise das vom Inhalt her vorkommt. Und dann nochmal wiederum die Stellen, auch wo man Fragen hatte, nachgeguckt, wie ist das im Hebräischen und im Griechischen. Also Hebräisch ist die Sprache vom Alten Testament, die ursprüngliche Sprache, und Griechisch die vom Neuen Testament. Und diesen ganzen Durchgang oder diese unterschiedlichen Durchgänge, das haben 8 Leute gemacht, alles Theologiestudenten, und haben dann in dieser mühsamen Kleinarbeit herausgefunden, das sind unsere Stellen und das sind insgesamt jetzt von den Versen her, sind das 3150 Verse.
Wow. Sehr, sehr krass. Jetzt noch, wozu ist eigentlich also diese Bibel gut? Also was kann ich, es gibt ja nicht so viele Bibeln, wozu ist die jetzt halt besonders gut? So. Ich ein bisschen schmackhaft machen, ich kann es da noch was sagen.
Ja, dafür ist gut. Wenn man so Menschen fragt, so fragt man meine Menschen, was ist das größte und das Hauptthema der Bibel? Da werden die wenigsten auf Gerechtigkeit kommen. Und das ist das Beeindruckende, wenn man die Bibel durchblättert und sieht, wie viele Stellen sich mit diesen Themen beschäftigen. Manche würden sagen, ja, das Hauptthema ist Sexualität oder das Hauptthema ist Nachfolge oder das Hauptthema. Aber Hauptthema oder eins der Hauptthemen in der Bibel ist tatsächlich Gerechtigkeit und auch das, wie das zusammenhängt mit Armut, dass Armut daraus entsteht, dass keine Gerechtigkeit ist und dass auch Unterdrückung ein Grund ist für Armut und dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Das ist im Grunde genommen das, was da deutlich wird. Und da wird ein Riesenbereich der biblischen Botschaft nochmal ganz anders deutlich. Und für uns als Micha-Initiative ist es natürlich besonders wichtig, weil wir sagen, in der Bibel sind im Grunde genommen diese Dinge alle erwähnt. Und in der Bibel werden die Dinge beschrieben, für die wir stehen als Micha, die zum Beispiel in den Millennium-Zielen der UN dann wiedergespiegelt sind. Aber wir berufen uns auf die Bibel, wenn wir darüber reden.
Ich bin ein bisschen müde. Die zweite Frage, die so ein bisschen ähnlich ist, ich habe das vorhin, hat es ja schon mal angeklungen, dass hier auch Abgeordneten diese Bibel gegeben werden soll. Also, welches Ziel verfolgt oder was kann man damit machen, wenn ich die jetzt habe? Was kann ich praktisch damit, welchen? Es geht also in die Richtung, aber. Genau.
Was machen wir überhaupt in der Bibel? Man liest sie, ja. Das ist jedenfalls das, was wir gerne machen möchten, dass wir Menschen motivieren, die Bibel zu lesen. Und das, glaube ich, ist gut für den Hauskreis, dass die Bibel dann vielleicht auch nochmal anders gelesen wird, dass man in der Bibel mal durchgeht und gerade die orange angestrichenen Stellen, die alle durchgeht und die alle liest und da mal einen ganz anderen Blick auch auf die Bibel kriegt, als man vielleicht bisher gehabt hat. Und wir denken auch, dass manche Leute, die vielleicht die Bibel gar nicht bisher in die Hand genommen haben, nochmal ganz neu drauf gucken können und die Bibel in die Hand nehmen, einfach weil sie das Thema Gerechtigkeit interessiert. Und Politiker sollte eigentlich sich für Gerechtigkeit interessieren, haben wir jedenfalls immer so gedacht. Und deshalb wäre das vielleicht nicht schlecht, jedem Politiker, und wir denken an die neu Gewählten, die also dann ins Parlament kommen und natürlich erstmal noch gar nicht wissen, was sie tun sollen, denen zu sagen, guckt mal in die Bibel, lest ab und ihr braucht auch nicht die ganze Bibel lesen, ihr habt sowieso nicht so viel Zeit, und das ist so viel für euch, ihr braucht bloß diese Stellen zu lesen und dann danach zu handeln, was in diesen Stellen steht. Dann macht ihr gute Politik. Also das ist so der Ansatz, weswegen wir denken, jedem Abgeordneten eine Gerechtigkeitsbibel. Das Ganze hat noch ein kleines Problem, wir brauchen Sponsoren. Wir brauchen Leute, die 20 Euro geben, damit wir jedem Abgeordneten eine Bibel schenken können. Wir vermuten oder wir fürchten, dass es ungefähr 700 Abgeordnete sein werden nach der Wahl. Und dann könnt ihr selber ausrechnen, wir brauchen eine ganze Menge Geld dafür. Aber wir hoffen, dass es doch einige Leute gibt und wir werden morgen im Gottesdienst eine Kollekte einsammeln. Also bringt euer Kleingeld und eure Scheine mit, wenn ihr morgen in den Gottesdienst kommt. Und ihr könnt dann diese Aktion unterstützen.
Ja, also packt 20 Euro ein und kauft euch eine Bibel, auch jetzt noch im Stand drüben zu kaufen. Und noch eine allerletzte Frage. Es ist ja leider so, auch im christlichen Bereich, in unserer Family, dass wir uns gegenseitig irgendwie so ein bisschen runterbuttern und uns schlecht machen, was der andere macht. Also es gibt ja auch immer die Debatte Evangelisation versus Gerechtigkeit, leider. Und ich habe halt auch schon zu diesem Thema manchmal nicht ganz so nette Artikel gelesen, warum man sich denn so darauf konzentriert. Und mich würde es einfach mal so interessieren, wie ihr da darauf reagiert und wie ihr halt theologisch, ganz kurz, das so vertretet, so von Theologe zu Theologe.
Integrale Vision ist das Stichwort, was von der Micha-Initiative weltweit umgeht. Aber das heißt, dass beides integriert ist. Evangelisation und Gerechtigkeit, Evangelisation und politisches Engagement. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel diese Bibel verschenken und sagen, guckt auf die Gerechtigkeit, dann ist das eine evangelistische Aktion. Aber es ist eine politische Aktion gleichzeitig. Und von daher, ich glaube nicht, dass man das irgendwie auseinanderdividieren kann. Und die Leute, die es auseinanderdividieren, haben das Ding noch nicht gelesen. Ich glaube, dass wir uns da auch auf eine falsche Fährte begeben, wenn wir immer wieder uns auf diese Diskussion einlassen. Für mich gehört zu jeder Evangelisation dazu, dass ich mich auch mit den gesellschaftlichen Themen beschäftige. Und für mich gehört bei jeder politischen Aktion dazu, wenn ich sie als Christ tue, dass das auch ein Zeugnis ist für das Evangelium. Also von daher ist das immer miteinander verbunden. Und diese Bibel ist vielleicht auch nochmal eine Hilfe in dieser Richtung weiterzugehen und nicht immer nur theoretisch darüber zu diskutieren, ist das eine wichtiger oder ist das andere wichtiger.
Vielen Dank, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und vielen Dank für deinen Einsatz. Und wie gesagt, kauft euch eine, wenn ihr 20 Euro mit habt oder genau.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, dieser Abend hat bisher gezeigt, dass sich das, was in der Bibel steht, dass sich das, woran wir als Christen glauben und das, wie wir relevant sein können in der Welt, egal in welchem Bereich, politisch, Bekleidung, Musik, das muss ich nicht ausschließen. Bevor ich sage, wie es jetzt nochmal an diesem Abend bis zum Nachtcafé weitergeht, müssen wir mal wieder einen dieser unangenehmen Infoblöcke euch um die Ohren hauen. Und zwar, haben wir ja schon gesagt, es geht 8.45 Uhr weiter, aber noch nicht in welchen Raum. Und zwar ist das der Raum 5, das ist der große Raum, also quasi statt links zu den Duschen abzubiegen, müsst ihr morgen 8.45 Uhr im Raum 5 sein, also einfach in die andere Richtung gehen. Dann habt ihr in euren Tagungsmappen Feedbackbögen. Wir leben natürlich auch davon, so ein Planungsteam, dass wir gucken, was ist dieses Jahr gut gelaufen, was ist weniger gut, welche Ideen und Anregungen habt ihr. Füllt die aus und bringt die, könnt ihr auch morgen noch im Laufe des Tages machen und gebt die dann ab. Und ganz wichtig ist auch, bitte die Namensschilder dann abzugeben, morgen früh oder morgen Mittag, bevor ihr fahrt. Gut, und jetzt noch ein paar Worte, wie der Abend weitergeht bis zum Nachtcafé. Die Micha-Initiative sagt, wir haben so drei Bereiche, in denen wir arbeiten wollen. Das ist Gebet, Lebensstil und Politik. Ich fange an zu beten, fange an mich zu verändern und politisch relevant zu werden und auch auf die Politik einwirken zu können. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, wir machen jetzt nochmal so bis ca. um 10 drei Stationen, die sich nochmal mit diesen Themen auseinandersetzen. Also dass das, was ihr an Gebet, Lebensstil, Politik in diesen zwei Tagen bisher so mitgenommen habt, nochmal mit unterschiedlichen Leuten sprechen könnt. Das zum Gebet, das wird unten im Raum der Stille sein, da wird der Christian Kietz sein. Zum Thema Lebensstil Simon und Nathalie, hinten bei Klims Clothing, und zum Thema Politik Amalasia und Michael Stand mit Jürgen Kaiser. Und dann gibt es noch eine witzige Idee, und zwar möchte ich die Rebecca Meitz ganz kurz auf die Bühne bitten. Erzähl mal, was du vorhast.
Also ich möchte euch einladen zu einer kleinen Aktion, die nachher im Nachtcafé stattfindet. Und zwar werdet ihr auf ein paar Tischen diesen Zettel finden. Da ist eine kleine Anleitung drauf, wie man einen kleinen Vogel aus diesem Papier hier falten kann. Und zwar haben wir den Glimps- und Micha-Vogel genannt, weil Glimps hat den Vogel in seinem Logo und wir haben auch nach einer kleinen Möglichkeit gesucht, das Nachtcafé noch ein bisschen interessant zu gestalten, und da sind wir darauf gekommen, zusammen einen Schwarm von Vögeln zu machen. Ihr werdet unten, wie schon gesagt, diese Zettel finden, und dann könnt ihr diesen Vogel, den ihr dann gefaltet habt, an ein schwarzes Plakat, an eine große Pappe kleben, die dort auch unten ist.
Vielen lieben Dank. Es kommt davon, wenn man Ergotherapeutin ist, packt die Kamera nicht mehr. Vielleicht war das natürlich nicht mehr. Gut, also ihr habt jetzt Zeit bis 22 Uhr, euch mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, aber damit ist der Abend noch lange nicht zu Ende. Herzliche Einladung ins Nachtcafé, einmal unten bei Quartiermeisterbier und guter Ferrer Limonade und auch hier oben bei guter Musik von Stadtlang Fluss, wird nochmal mächtig auftreten, ich freue mich drauf, dann dabei zu sein. Und nochmal der Hinweis auf den Ständebereich, gerade den Büchertisch und Act Fair. Und noch eine Information, die ich vergessen habe. Bitte morgen, wer in der Gemeinde schläft, um 8.45 Uhr aus den Räumen raus sein und das Gepäck zum Raum der Stille bringen. Nun denn, also bis ca. 22 Uhr habt ihr Zeit, einfach an den drei Stationen ein bisschen zu verweilen, alles das, was ihr loswerden wollt, loszuwerden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und Schlaf.
Thank you.